Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Viren im Männerschlafsaal, was Corona für Obdachlose bedeutet. Tod durch Einsamkeit, warum Alte vor Corona nicht immer geschützt werden wollen. Und Königin der Instrumente, was die Orgelstadt Jüterbock unter Zukunftsmusik versteht. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In Massenunterkünften hat das Coronavirus leichtes Spiel. Das ist ein Problem auch für Obdachlose. Wo sollen sie hin, wenn es jetzt wieder kälter wird? Menschen, die auf der Straße leben, sind für das Virus besonders anfällig, denn viele von ihnen haben ohnehin gesundheitliche Probleme. Kirchliche Hilfsorganisationen wollen helfen, mit Einzelzimmern. Die wirken nicht nur gegen Corona, sondern oft auch gegen die Ursachen der Wohnungslosigkeit, wie Michael Hollenbach erfahren hat.
Corona macht uns momentan das Leben als Obdachlosen sehr, sehr schwer,
sagt der 47-jährige Martin, der seit 2 Jahren in Hannover auf der Straße lebt. Die Anlaufstellen der Wohlfahrtsverbände hätten ihre Angebote stark eingeschränkt.
Nordstadtrip hat ja nun mittlerweile auch geschlossen. Kompass macht nur noch so gewisse Zeiten wegen Corona. Mackie unten wird wahrscheinlich auch bald zugemacht. Und Caritas ist momentan halt der einzige Laden, sag ich mal, wo man noch hinkommen kann, wo noch Verlass drauf ist.
Denn die hannoversche Caritas hat einen großen Garten. Viele Angebote für Obdachlose finden hier mit Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln im Freien oder in einem großen Zelt statt. Martin übernachtet wegen Covid-19 immer mit dem gleichen Bekannten in einer Notunterkunft, in einem Zweibettzimmer. Das sei schon fast ein Luxus, sagt Monika Nordhorn. Sie ist bei der katholischen Caritas zuständig für die medizinische Versorgung von Wohnungslosen.
Das sind oftmals Massenunterkünfte, wo sie immer das Gefühl haben, sie können die Abstände nicht einhalten. Sie müssen morgens um spätestens 9 Uhr die Massenunterkünfte wieder verlassen haben. Abends um 17 Uhr dürfen sie erst rein und wissen gar nicht, wo sie die Tage verbringen sollen.
Ist es in der jetzigen Phase gerechtfertigt, Menschen, die sich nicht kennen, die nichts miteinander zu tun haben, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gemeinsam in Unterkünften unterzubringen?
Fragt Stefan Gillig von der Diakonie in Hessen und gibt selbst die Antwort.
Wir als Diakonie sagen, es ist im Moment unzumutbar, Menschen in Mehrbettzimmern unterzubringen.
Die Kommunen sind eigentlich verpflichtet, Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnungslose zur Verfügung zu stellen. Doch manche Kommunen hielten ein mangelhaftes Angebot vor, in der Hoffnung, obdachlose Menschen würden dann in die nächste Stadt weiterziehen, sagt Gillig. Davon abgesehen seien die Vorbehalte gegen Gemeinschaftsunterkünfte bei Obdachlosen groß. Keine Privatsphäre, Diebstähle und Übergriffe.
Es gibt viele wohnungslose Menschen, die uns sagen, sie gehen nicht in Unterkünfte. Manche sagen, das halte ich einfach nicht aus, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Es gibt auch genau viele, die sagen, ich habe Angst, mich mit Corona anzustecken, lieber schlafe ich draußen.
In einigen Städten wie Hamburg und Hannover gab es im Frühjahr und Sommer die Möglichkeit für Obdachlose, in Einzelzimmern zu wohnen. Durch eine Spende des Remsmar-Konzerns konnten in Hamburg 170 Obdachlose 3 Monate lang in Hotels wohnen. In Hannover zogen rund 100 in die Jugendherberge. Beide Projekte wurden sozial begleitet, in Hannover unter anderem durch die Caritas. Das Projekt diente nicht nur dem Infektionsschutz, sagt Caritas-Sprecherin Christiane Kemper.
Interessant daran war es eben auch für uns zu sehen, dass das für die viele Obdachlose einfach mal eine Zeit war, zur Ruhe kommen zu können, nicht ständig in Sorge sein zu müssen, sich jeden Tag um die eigene Existenz zu sorgen. Sie konnten in Einzelzimmern untergebracht werden und auch mit einer hohen sozialen Betreuung. Und in der Zeit ist es uns dann auch gemeinsam gelungen, ein Konzept zu erarbeiten, das aus unserer Sicht eben auch langfristig dazu beitragen kann, die Menschen aus der Wohnungslosigkeit rauszuholen. Und dieses Konzept wurde dort eben sehr erfolgreich umgesetzt, sodass sehr viele der dort Untergebrachten nach und nach tatsächlich eben auch in Wohnungen als auch in Arbeit gebracht werden konnten.
Eine Erfahrung, die Stefan Nagel von der Diakonie in Hamburg nur bestätigen kann.
Nämlich, dass wenn man Menschen eine Privatsphäre gibt, einen Rückzugsraum gibt, dass dann sehr schnell ganz erstaunliche Erholungs- und Stabilisierungseffekte in der persönlichen Situation einstellen.
Gerade wegen der Unsicherheiten und Ängste in der Corona-Krise sei neben der materiellen Hilfe auch die seelsorgerliche Betreuung der obdachlosen Menschen wichtig, sagt Caritas-Frau Christiane Kemper.
Also Menschen, die natürlich den ganzen Tag auf der Straße verbringen, ja, oftmals auch mit psychischen Erkrankungen, mit gesundheitlichen Einschränkungen, sind besonders darauf angewiesen, auch psychische Zuwendung zu erhalten, ernst genommen zu werden, ihre Würde zu behalten.
Doch gerade in Zeiten der Pandemie ist das A und O ein eigener Wohnraum. Gemeinschaftsunterkünfte seien da wenig hilfreich, sagt Stefan Nagel von der Diakonie in Hamburg.
Insgesamt müsste das Hilfesystem eher dahin entwickelt werden, dass es in dezentralen, kleinen Einheiten die Privatsphäre gewährleisten kann, unabhängig von Corona, unabhängig vom Winter. Aber natürlich in dieser Situation wäre es besonders wichtig. Unsere Zielorientierung ist, dass mehr möglichst in Einzelzimmern Menschen Angebote gemacht werden.
Doch die Situation für Obdachlose dürfte eher noch schwieriger werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie rechnen viele mit einem Anstieg der Obdachlosigkeit. Schon heute gibt es rund 650.000 Menschen, die in Deutschland von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Viele übernachten übergangsweise bei Freunden oder Bekannten, doch deren Bereitschaft, ihre Wohnung mit anderen zu teilen, dürfte mit den steigenden Infektionszahlen eher sinken. Obdachlose Menschen wie Martin, die sich jeden Tag aufs Neue um eine Übernachtungsmöglichkeit kümmern müssen, sehnen sich nach ein bisschen Stabilität. Zum Beispiel in einem Männerwohnheim eines Wohlfahrtsverbandes.
Jetzt betreutes Wohnen über Caritas ist voll. Wörthstraße, die Unterkunft, da ist momentan auch voll. Also alle Einrichtungen sind zurzeit richtig knüppeldicke voll. Und deswegen, man steht überall irgendwo irgendwie auf der Warteliste.
Stefan Nagel kennt diese Notsituation. Gerade mit Blick auf die kalten Monate unter Corona-Bedingungen ist die Notversorgung zur Überlebenssicherung Obdachloser ganz wichtig. Aber
es geht vor allen Dingen um Wohnungen und wir brauchen viel mehr Zugang zum bestehenden Wohnungsbestand, um Menschen, die aktuell keine Wohnung haben, mit Wohnraum versorgen zu können.
Die Kritik nicht nur der Wohlfahrtsverbände, die Politik habe obdachlose Menschen nicht wirklich im Blick.
Der politische Wille, das Problem zu lösen, ist nicht erkennbar. Dabei ist das Problem lösbar. Man weiß, was zu tun wäre, um die Wohnungslosigkeit deutlich zu reduzieren.
Nämlich die Schaffung von günstigem Wohnraum, was jahrzehntelang versäumt wurde. Auf diesen günstigen Wohnraum ist auch Martin angewiesen.
Mein Wunsch ist, meine eigenen vier Wände und endlich wieder arbeiten gehen.
Ein Dach über dem Kopf und Schutz vor Corona. Was Obdachlosen in der Pandemie hilft, schilderte Michael Hollenbach. Am Montag haben wir hier bei Tag für Tag ein Interview mit dem Soziologen und evangelischen Theologen Reimer Gronemeyer ausgestrahlt. Es ging vor allem um die Krise der Kirchen. Mein Kollege Andreas Mein hat aber noch länger mit Gronemeyer gesprochen, nämlich auch über die Bedeutung der Corona-Pandemie für die Alten und Pflegebedürftigen. Gronemeyer ist selbst 81 Jahre alt. Was in der Pandemie bisher richtig gemacht worden ist, wollte Andreas Mein von ihm wissen.
Es ist richtig gemacht worden, dass wir unsere Ohren und unsere Sinne aufspannen und die Gefährdung des anderen versuchen zu vermeiden. Dafür sind viele Maßnahmen richtig und notwendig gewesen.
Was ist falsch gemacht worden?
Die Abschottung, insbesondere der Menschen in Pflegeheimen, in Hospizen, auch in Krankenhäusern, das ist ein Akt gewesen, gut gemeint, aber mit fatalen Folgen für die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, weil sie ohne den sozialen Kontakt mit ihren Angehörigen, mit Menschen überhaupt, nicht überleben können. Ich bin kein Prophet und ich bin selber gewissermaßen blind gegenüber vielem. Ich mache auch keine Schuldvorwürfe, das steht mir nicht zu. Aber wir wissen inzwischen, dass viele Menschen, gerade solche mit Demenz, kaputt gegangen sind daran, dass ihre Töchter oder Söhne sie nicht besuchen konnten. Ich weiß von einer Geschichte, wo eine Frau ihre Mutter am Fenster sehen konnte. Sie selber stand hinter einem Absperrgitter, weil alles andere verboten war. Und die Mutter hat dann zu ihr gesagt, ich will mit dir nicht mehr reden. Ich will nur wissen, warum du im Gefängnis bist. Eine andere Frau, die erzählt hat, dass ihre Mutter im Rollstuhl gesessen hat und der Besuch, der tägliche Besuch, so wichtig war, weil sie mit ihr rausfahren konnte, weil die Frau selber ihren Rollstuhl gar nicht mehr bewegen konnte, das Pflegepersonal nicht die Zeit hatte, um das zu tun, und die in dieser Zeit der Isolation völlig verfallen ist. Also was wir nicht von Anfang an gesehen haben, und ich sage wir, weil wir nicht gesehen haben, dass der soziale Tod oder die soziale Isolation mit Krankheitsfolge mindestens ebenso dramatisch ist wie die Angst vor dem Virus, die dazu geführt hat, dass man die Alten weggeschlossen hat. Das war ein großer Fehler.
Viele mittelalte Menschen wundern sich, dass nicht nur Junge recht achtlos sind im Umgang mit Masken, mit Abstand etc., sondern auch viele Ältere. Können Sie uns erklären, warum gerade die Verletzlichsten teils entspannt, andere gelassen und manche unvorsichtig sind?
Nun ja, ich meine, dieser Augenblick, wo das Gesicht des anderen hinter einer Maske verschwindet, ist ein schmerzlicher Augenblick. Ich meine, ich in meinem Alter, ich höre nicht mehr so gut. Die Maske ist für mich ein elementares Instrument, auch um das Verständnis, das Verstehen des anderen zu erschweren. Also das mag vielleicht für manche alten Menschen, dann riskiere ich das lieber, bevor ich überhaupt nicht mehr sehe, wer mit mir spricht.
Und ich nicht höre.
Und ich das nicht mehr hören kann, was der sagt. Das ist doch nachvollziehbar. Und ich denke, dass man dahin hören muss. Das ist ja vielleicht auch so, dass mancher 85-Jährige sagt, mir ist jetzt das Antlitz meines Enkels wichtiger als die Frage nach meiner Gesundheit. Das muss man ja vielleicht mal als eine Möglichkeit auch begreifen können. Ob man es billigt, ist eine andere Frage.
In puncto Demenz, manch eine Hörerin, manch ein Hörer wird es vielleicht selbst erlebt haben, dass Eltern nicht verstehen, warum plötzlich keine Familienfeiern mehr stattfinden. Die erklären es dann womöglich immer wieder, warum nur zwei Menschen ins Altenheimzimmer kommen dürfen. Und trotzdem verstehen die alten Menschen, gerade die Dementen, es nicht. Können Sie uns beschreiben, was in diesen alten Menschen vorgeht, die eben nicht mehr ganz klar sind, wenn ich das so formulieren darf, und dann diese exzeptionelle Corona-Situation erleben?
Ja, ich meine, ich stelle mir diese 85-jährige Frau vor, die mit viel Mühe sich noch an ihre Tochter erinnert. Das ist ja dann auch etwas, was noch verschwinden kann. Und mit einmal kommt die nicht mehr. Oder mit einmal steht die mit Maske vor ihr. Dass das eine tiefe Verstörung und auch einen Verfall der Person auslöst oder auslösen kann, das ist ja wohl außer Frage.
Was empfehlen Sie Angehörigen?
Also ich denke, es gibt keine Patentrezepte. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, bei Pflegeheimleitungen und bei Hospizen eine Wahrnehmung, dass dieser Imperativ, um jeden Fall und um jeden Preis die Begegnung zu vermeiden, der falsche Weg war. Es gibt Möglichkeiten, darüber nachzudenken, was ist jetzt wichtiger, hier die sterbende Frau vor einer Ansteckung mit Corona zu bewahren oder ihre Tochter reinzulassen, damit sie an ihrem Bett das Verlöschen des Lebens begleiten kann. Das sind Abwägungen, aber das ist am Anfang falsch gemacht worden.
Alter, Sterben, welche philosophisch-theologischen Grundannahmen würden uns jetzt mit Blick auf die Zukunft helfen, damit wir als Gesellschaft solidarisch mit den Alten durch die Krise kommen?
Also ich glaube, wir müssen über Sterblichkeit und Tod nachdenken. Diese Risikogesellschaft, in der wir uns befinden, hat alles darauf konzentriert, sozusagen die Übertragung auszusperren, was ich nicht kritisiere. Was aber gleichzeitig die Frage, was ist wichtig und was bedeutet Sterblichkeit, ausgesperrt hat, genauso wie sie die Angehörigen ausgesperrt hat. Und das ist etwas, worüber wir gemeinsam nachdenken müssen, jenseits der Maßnahmen der Distanzierung, der sozialen Distanzierung und der Maske. Was ist der höchste Wert? Ich finde, darüber muss gesprochen werden.
Und wie sollten sich alte Menschen einstimmen auf das, was noch kommen wird? Denn ich zum Beispiel kann womöglich in 1 oder 2 oder 5 Jahren Reisen, die jetzt verschoben worden sind, die kann ich vielleicht dann machen. Diese Unterbrechung, die wir jetzt erleben, das kann für einen 87-Jährigen bedeuten, dass er nie wieder reisen wird, dass die Chance vorbei ist. Wie verkraften ältere Menschen das?
Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, dass ich es selber sehr schlecht verkrafte.
Was hilft Ihnen dann?
Es hilft natürlich einerseits die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch im nächsten Jahr wieder anders wird, was wahrscheinlich eine Illusion ist. Und dann hilft vielleicht der Satz, Herr, lehre mich bedenken, dass mein Leben ein Ende haben wird. Also es ist ja auch die Möglichkeit, sich nochmal zu fragen, was ist wirklich wichtig? Ist die Reise nach Mallorca wirklich wichtig? Oder ist es wichtig, dass ich mich mit meinen Freunden, mit meinen Angehörigen zusammensetzen kann und mir die Frage stellen kann, was ist wichtig noch für die Zeit, die für mich bleibt? Also es ist Corona eben auch verbunden mit dem Zwang, möchte ich mal fast sagen, sich der Frage zu stellen, was ist wichtig? Und die Frage, ob nochmal eine Reise zum Grand Canyon wichtig ist, um den zu bewundern, oder ob es wichtig ist, nochmal ein Gedicht oder einen Morgen mit Sonnenaufgang zu erfahren. Die Frage, die muss sich jeder stellen.
Der Soziologieprofessor und Theologe Reimer Gronemeyer, der sich in seiner Forschung mit den Fragen des Alterns, mit Palliativmedizin, Demenz und Hospizbewegung beschäftigt. Die Fragen stellte Andreas Mein.
Thank you.
Die Stadt Jüterbock in Brandenburg ist bekannt für ihre Orgelbautradition und für ihre historischen Orgeln, zum Beispiel in der Nikolaikirche. Kürzlich hatte die Stadt gemeinsam mit der Evangelischen Kirche und dem Kirchenmusikalischen Ausbildungszentrum zu einem Symposium eingeladen, mit Konzerten, Vorträgen, Diskussionsrunden. Das Thema: Zukunftsmusik und Orgelnachwuchs. Thomas Klatt hat zugehört.
Das ist vor allen Dingen eine ganz andere Art von Orgel, weil sie wirklich mit der Hand gespielt wird, der Wind wird mit der Hand gemacht und man ist ganz dicht bei der Musik. Es ist also eher ein so kleines solistisches Instrument. Wir hatten so ein Organetto. Das ist ein Örgelchen. Aber es ist so, dass diese kleinen Orgeln eben jederzeit von jedem bedient werden können, mitgenommen werden können. Und es ist ein sehr altes Instrument. Die Orgel ist ja älter als unsere Religion. 246 vor Christi Geburt ist die Orgel entstanden, zumindest die älteste nachgewiesene Alexandria.
Begeistert sich Kreiskantor Peter Michael Seifried, Mitorganisator des Jüterbocker Symposiums für Kirchenmusik unter dem Titel Jü. Ein Laut, der die Freude am Orgelspiel ausdrücken soll. Die kann man auch in Zeiten von Corona ausleben, denn die Kirchenorgel gehört mit zu den hygienischsten Instrumenten.
Denke ich. Also Flöten zum Beispiel sind richtig gefährlich, weil da gehen die Aerosole direkt raus. Bei Blechblasinstrumenten soll es etwas besser sein. Ungefährlich sind Geigen. Geigen, Celli, Bratschen. Aber die Orgel ist sicherlich auch eins, wenn man denn die Hände vor dem Spielen desinfiziert, wenn mehrere rangehen. Und wir haben auch an den 8 historischen Orgeln in Jüterbock überall Desinfektionsmittel vor dem Spielen.
Erstmals kamen rund 100 Profis aus ganz Deutschland 3 Tage lang in Jüterbock zusammen, um über Gegenwart und Zukunft der Orgelmusik zu diskutieren. Martin Sturm ist Professor für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Musik in Weimar.
Also was die Orgel möchte, ist ja was ganz Spezielles, was kein anderes Instrument kann. Über Jahrhunderte hinweg hat die Orgel immer Klangfarben versammelt, die einem auf der Straße begegnet sind, also im realen Leben. Natur, Orchester, Stimmen und so weiter. Und die Orgel transzendiert das Ganze zu gleichzeitigem musikalischem Material. Ich kann als Organist plötzlich anfangen, ganz vieles zu verwenden, was sonst niemals zusammenkommen würde. Das ist die Orgel, deswegen ist sie auch das universale Instrument oder der König der Instrumente.
Dabei muss man kein Musikgenie sein, um mit dem Orgelspielen anzufangen. Martin Blaschke, Kirchenmusiker in Berlin-Lübars, erinnert sich an seine Anfänge als Jugendlicher.
Na, da muss man sich schon einen Schlüssel für die Kirche holen und hoffen, dass es dann nicht so ganz so kalt ist, weil es macht ja auch Spaß, wenn man vielleicht dann in dieser Kirche alleine übt. Jedenfalls hat mir das damals schon Spaß gemacht, sozusagen für mich ganz alleine in dieser großen Kirche zu sein.
Es reicht erstmal, eine Melodie mit einem Finger spielen zu können und so vielleicht schon erste Gottesdienste zu begleiten.
Das ist die Zukunft der Beginn, sage ich mal. Also sobald den Leuten es Spaß macht, dann haben die auch irgendwann keine Lust mehr, nur mit einem Finger zu spielen. Und dann kommt ja der Rest dazu. So hat es ja auch eigentlich angefangen. So hat sich ja die ganze Orgelgeschichte oder überhaupt die ganze Geschichte der Instrumente entwickelt.
So sieht es auch sein Kollege Peter Michael Seifried aus der Orgelstadt Jüterbock. Wichtig ist ihm, in den Dorfkirchen die Orgeln zu retten und zu unterhalten. Oft ein Mix aus staatlicher, kirchlicher und privater Finanzierung. Und dann gäbe es oft Menschen, die anfingen, mit Begeisterung ehrenamtlich ihre Dorforgel zu spielen. Und dafür müsse man nicht einmal Mitglied der Kirche sein, sagt Seifried.
Auch unsere Orgelschüler, wir haben 70 Orgelschüler und die jüngsten sind 12, die älteste ist 82. Und die wird wild entschlossen noch viele Jahre spielen und dann 20 Jahre ehrenamtlich auf den Dörfern spielen. Also ich lade dazu herzlich ein.
Zukunftsmusik an der Orgel. Thomas Klatt berichtete aus dem brandenburgischen Jüterbock. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Andreas Mein. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.